Es klingt natürlich für uns sehr abstrakt, dass der biologische Vater jetzt nicht so die Hauptrolle spielt, weil das einfach auch bei uns nicht, kann sich niemand vorstellen.
Nee,
Ja. Und dort ist es halt wirklich so, dass man das auch mitbekommt, dass eigentlich die Brüder, also die ganze Mutterclan eigentlich so einen großen Zusammenhalt hat, dass zum Beispiel, auch wenn zum Beispiel bei den Kasi, wenn man sagt, okay, dort lebt der Bruder nicht mehr mit der Schwester, ja, trotzdem kommt der immer wieder vorbei. Also der kommt einfach auf Besuch. Der ist, also ich war eine Woche bei einer Familie und der ist jeden Tag irgendwann einmal vorbeigekommen, hat, und die Schwestern, dort waren 5 Schwestern in unterschiedlichen Häusern rundherum, haben sie gelebt, hat sie besucht, ja. Also, und auch dieser Sohn eben hat mir dann auch erzählt, er hat, das ist quasi sein Vater, ja. Und dieses ganze Konstrukt, dass eigentlich eben die Paarbeziehung nicht die Hauptrolle hat, jetzt was Versorgung, was, also auch emotionale Versorgung sowie auch leibliche Versorgung nicht die Hauptrolle spielt, sondern eben dieser Mutterclan, diese Familienstruktur, wo eben der Mutterclan in einem System ist und die dann auch nicht in eine Abhängigkeit geraten von einem Mann und so weiter, ja.
Herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht gehalten wird. Wir tauchen ein in unsere uralte, verdrängte Vergangenheit. Dorthin, wo Göttinnen das spirituelle Zentrum der Gemeinschaft waren. Diese Erinnerung brauchen wir heute dringender denn je, denn wir sind es leid, ständig kämpfen zu müssen. Seit Jahrtausenden bestimmt eine von Männern gemachte Gesellschaft, was es heißt, eine Frau zu sein. Unsere Geschichte? Ausgelöscht. Aber unsere Wurzeln, die sind tief. Zeit, uns zurückzuholen, was einst unsere Kraftquelle war. Denn Weiblichkeit heißt nicht zerbrechlich, aufopferungsvoll und entzückend, sondern einzigartig, kraftvoll und vor allem undomestiziert. Und hier ist sie, deine Gastgeberin, Künstlerin, Autorin, Trendforscherin und natürlich deine Lieblingsgöttin, Xanadu!
Ich bin zurück aus einer längeren Pause, aber die Einschläge werden ja insgesamt etwas länger, weil ich ja vieles auf YouTube rüberziehe. Und auch wenn ich ab und zu immer noch höre, nur das ist mir zu anstrengend hier auf YouTube. Ich höre gerne deinen Podcast im Auto oder wenn ich unterwegs bin, auf Spaziergängen. Deswegen, ihr kriegt weiterhin eure Podcast. Aber jeder Podcast, der wird auch auf YouTube zu sehen sein. Und die sind einfach auch schneller zu schneiden, weil ich in diesen Podcast-Folgen, die jetzt rein Audio sind, da gibt es halt die tollen Trailer und ich erzähle ein bisschen mehr vorher dazu. Das macht es alles etwas aufwendiger. Und jetzt habe ich hier einen ganz besonderen Gast. Das ist Maria Haas. Und ich nehme an, viele von euch, die sich mit Matriarchatsforschung und mit diesem Thema auch schon beschäftigt haben, die kommen nicht um Maria Haas vorbei. Ich auch nicht. Ich folge ihr auch schon seit Jahren. Ich finde es wahnsinnig spannend, was sie macht, diese Arbeit. Denn sie fotografiert die matriarchalen Kulturen live und hebelt damit auch dieses Vorurteil aus, so von wegen vom unterdrückten Mann im Matriarchat. Ich weiß jetzt nicht, ihr hört das vielleicht auch, wenn ihr vom Matriarchat, ich höre das immer. Ne? Also was soll das denn mit dem Matriarchat und Herrschaft der Frauen? Das macht doch keinen Sinn. Aber sie beweist mit dieser Dokumentation, dass es sich hier wirklich um egalitäre Gesellschaften handelt und dass da, wo die Frauen und da, wo die Frauen geschützt sind und die Kinder im Kollektiv erzogen werden können, da, wo die Frauen ihre Weiblichkeit auch frei leben können, ohne Unterdrückung, und auch diese Kleinfamilie nicht so stark propagiert wird, dass sich die Gesellschaften automatisch anders sortieren. Ja, aber das werden wir ja gleich alles nochmal besprechen. Das war jetzt schon mal der kleine Appetit haben, ne? Weil natürlich habe ich vorher noch ein paar damit ihr schon mal ein bisschen warm lauft, noch ein paar kleine Infos für euch.
Spot an, Kalender raus. Hier kommen die neuesten Live-Termine, Lesungen, Workshops und Göttinnen-Gatherings zum Anfassen, Mitfühlen, Mitmachen. Vielleicht auch zum Verwandeln für Göttinnen wie dich.
Alarm, Alarm. Nächste Woche für ganz, ganz schnell Entschlossene, 16. April an einem Mittwoch um 19 Uhr, gebe ich einen Online-Salon über Zoom. Ihr könnt in den Salon hineinkommen und lasst euch von mir in die Welt der sakralen Bedeutung der Vulva entführen. Wir schauen hinter das, was dir über deinen eigenen Körper erzählt wurde und erinnern uns daran, was verloren ging. Du erfährst in diesem Workshop, warum die Vulva in alten Kulturen ein zentrales Symbol war, welche Rolle sie in Mythologie und in Göttinnenkulten spielte und wie Scham gezielt als Machtinstrument eingesetzt wurde, ja, um uns klein zu halten, und wie die symbolische Rückeroberung heute aussehen kann. Und ich mache es klar, verständlich, undogmatisch, natürlich auch ein bisschen unterhaltsam. Es ist auch wirklich kein Heilsversprechen, sondern mehr für Frauen, die spüren, dass ich will jetzt hier kein oberflächliches Empowerment mehr. Du wirst ein ganz anderes, tiefes Verständnis für weibliche Symbolkraft bekommen und eine enttabuisierte Perspektive auf deinen Körper. Es geht wirklich um eine Grundlage zu schaffen, zurück in deine eigene Autorität. Und wenn dich das interessiert, der Link ist in den Shownotes. Ansonsten einfach auf meine Homepage www.xanadin.com. Oh, ich freue mich so, euch alle auch einmal zu sehen und live zu treffen in diesem Salon. Und natürlich besteht im Anschluss die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen und zur Diskussion zu kommen. Deswegen heißt das Ganze auch Salon und nicht Workshop. Das Ganze wird gehalten von mir. Der Vortrag wird circa 1,5 Stunden gehen und danach ist eine kleine Gesprächsrunde geplant. Also ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, es ist spontan. Aber und wenn ihr am Mittwoch keine Zeit habt, könnt ihr gerne auch an eine Aufzeichnung noch bekommen. So, und weiter geht's.
Und jetzt Vorhang auf für die Göttin der Woche. Wild, weise und absolut undomestiziert. Yeah.
Ich möchte heute im Rahmen dieser Miniserie einmal eine Autorin vorstellen. Es ist Kirsten Armbruster und ich würde gerne ein kleines Zitat aus ihrem Buch Patriarchatskritik vorlesen, weil es so gut in dieses Thema, in dieses Zeitalter passt, wo wir diese Konflikte auch gerade spüren zwischen Männern und Frauen und dieses, ja, man kann schon sagen, dieses Thema von dem Hass auf Frauen, das Thema des sich aufbäumenden Patriarchats, weil Frauen sich jetzt das zurücknehmen, was man ihnen über die Jahrtausende genommen hat. Ein kollektives Erwachen von Weiblichkeit. Und das ist mir wirklich wichtig, auch zu klarzustellen, dass wir da auch mal tiefer gucken müssen als das, was uns in den Medien vorgegaukelt wird. Und weil da mal an die Wurzel zu gehen, was wir ja auch machen mit diesem Kanal oder mit diesem Wissen, was uns die Frauen, die schon wirklich sich heftige Kritik haben, anhören müssen, wie zum Beispiel Heide Göttner-Abendroth oder wie gesagt auch Kirsten Armbruster, die diese Forschungen betrieben haben über Jahrzehnte und damit wirklich auch Schmähungen und Hass und Beschimpfungen ausgesetzt waren. Von daher sehe ich quasi diese Frauen irgendwo auch als Göttinnen, weil sie für uns diesen Weg freigekämpft haben und ihrem eigenen Ruf gefolgt sind. Und da wir auch eingestiegen sind mit dem Zitat der Vaterschaft, möchte ich gerne auch nochmal ein Zitat zu diesem Thema vorlesen. Für uns ist die obige Darstellung eine vertraute und scheinbar schlüssige Darstellung, weil wir mit der geschlechterpolaren Vater-Mutter-Kind-Indoktrinierung des Patriarchats groß geworden sind. Tatsächlich bedeutet sie aber einen Bruch mit der natürlichen integrativen Ordnung der Mutter. suggeriert sie doch, dass Vater und Mutter zu gleichen Teilen an der Entstehung eines Kindes beteiligt sind, was aber nicht den biologischen Tatsachen entspricht. Und um es gleich vorwegzunehmen, das ist nicht männerfeindlich, sondern für uns nur auf den ersten Blick ungewohnt, weil Patriarchatsdoktrin fremd. Die biologischen Tatsachen zeigen, dass eine Mutter 99% zur Entstehung eines Kindes beiträgt. Nicht nur dadurch, dass der Liebesakt und die Schwangerschaft in ihrem Körper stattfinden und auch die Ernährung des Säuglings über ihren Körper sichergestellt ist, sondern auch, wie wir heute wissen, durch die mütterlichen Effekte, die besagen, dass der Mann zwar über sein Spermium genetisch einen halben Chromosomensatz zur Entstehung eines Kindes beiträgt, ansonsten aber alle biologischen Syntheseprozesse durch das Zytoplasma der Eizelle initiiert werden. Da das Spermium selbst nicht über Zytoplasma und die darin verankerten Zellorganellen verfügt. Das bedeutet, der Mann ist als Liebhaber im heterosexuellen Liebesakt das gegenüber der Frau. Aber er ist nicht als biologischer Vater das gegenüber der biologischen Mutter. Ich möchte hier noch betonen, dass diese Autorin und Wissenschaftlerin verheiratet ist, 4 Kinder hat und mit ihrem Mann zusammen diese Recherchen durchgeführt hat. Also wir können hier überhaupt nicht von Männer- oder Vaterfeindlichkeit sprechen. Es geht um biologische Tatsachen und deren Verdrehung. Trotzdem weiß ich ganz genau, wenn wir so in einer Geschichte nach vorne gehen, bricht ein ganzes System zusammen. So, jetzt spanne ich euch nicht mehr länger auf die Folter. Es geht los. Aufgezeichnet wurde das Ganze über Zoom. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration mit diesem Interview mit Maria Haas. Maria Haas, ich freue mich so sehr, dass wir beide uns endlich unterhalten. Ich folge dir schon so lange, deine Arbeiten, deine Themen und jetzt bist du endlich da. Die Fotografin, die sich spezialisiert hat auf Matriarchate. Und ich würde sagen, stell dich doch mal ganz kurz selber vor, was so deine großen Projekte sind und warum du auch vom ORF schon eingeladen wurdest ins Fernsehen.
Okay. Ja, gute Frage. Nein, also das war sicher wegen meinen Bildbänden, Matriarchinnen. Das ist halt aufgefallen. Ich habe ja seit 2016 bin ich eigentlich unterwegs und fotografiere matriarchale Kulturen. Und ja, und da war ich eben in unterschiedlichen Ländern unterwegs. Also die erste Reise ging zu den Mosu nach China, dann zu den Kasi nach Meghalaya und zu den Minangkabau nach West-Sumatra, also Indonesien. Ja, und da habe ich eben meinen ersten Bildband rausgebracht. Und da ist der ORF sehr darauf aufmerksam geworden und hat dann auch so ein kleines Porträt gemacht. Was jetzt an und für sich wieder passieren wird, weil ich habe auch ein zweites Buch, zwar schon längere Zeit her, aber habe das auch noch rausgebracht. Und ich habe so 6 unterschiedliche matriarchale Kulturen eben porträtiert, begleitet, habe mit ihnen gelebt, habe sie halt, ja, einfach, ich wollte einfach wissen, wie das Leben dort so funktioniert. Und sie sind ganz unterschiedliche Kulturen, aber sie sind eben alle in meinen Büchern sozusagen abgebildet, auch mit Interviews teilweise. Also Interviews, ich habe sie interviewt, also aus diesen Interviews ein paar Auszüge, Geschichten zu den Bildern und so.
Ja. Was fasziniert dich denn an matriarchalen Kulturen? Oder vielleicht auch nochmal ganz kurz ein paar Sätze dazu, wie du Matriarchat definierst, weil da ist ja oft, also große Streitigkeiten sind da ja darüber im Gange, je nachdem, was dir Google gerade ausspuckt.
Ja. Ich definiere es schon so, wie ich es auch erlebt habe eigentlich, also dass eben diese Kulturen sehr egalitär sind, dass eben kein Machtgehabe ist von Frauen. Also es ist, die Frau steht zwar im Zentrum der Familie, das ist gegeben und meistens ist es die ältere Frau, die sozusagen das Oberhaupt, aber Oberhaupt wird bei uns immer so hierarchisch gesehen, das ist dort eben überhaupt nicht so. Sie ist einfach so eine natürliche Autorität, die einfach durch die Weisheit, das Altsein, der Erfahrungsschatz, den sie schon hat, einfach auch eine große Anerkennung genießt. Und es sind eigentlich egalitäre Gesellschaftsformen. Ja, also es ist im Endeffekt begegnen sich Mann, Frau, Jung, Alt auf Augenhöhe. Sie leben in sehr, sehr großen Clans zusammen oft. Oft sind sie halt in einem Haus, dann wieder mehr verteilt. Aber es sind große Familienstrukturen, also Sippen. Und ja, das habe ich dort auch so erlebt, eben, dass dann auch viele, viele Leute sozusagen für eine Familie, quasi für diesen Clan arbeiten, dass dort alles eben hineinfließt, sozusagen je nachdem, was jede oder jeder beitragen kann. Ja, und so ist es organisiert, dass eben alle eigentlich etwas beitragen. Das wird dort in die Familie eingebracht und dann wird es eben eigentlich bedürfnisorientiert oder auch eben was jeder gerade braucht, benötigt, was gerade allgemein notwendig ist. Aber es wird eben sehr aufs Gemeinwohl geschaut und ja, das ist so im Großen und Ganzen.
Und bei Clan, da sprichst du von einem Mutterclan, also dass die
Genau.
Nachkommen der Mütter, die sind, die dann auch im Haus bleiben und nicht je nach Ehe oder Liebesverbindung dann das Haus verlassen, es sei denn, es sind Männer oder so.
Ja, naja, es ist eben, ja, es geht immer um den, also die Mutter ist quasi, die Frau ist das Zentrum der Familie und die erbliche, also die Linie geht in der weiblichen, also die Erblinie ist in der weiblichen Linie. Aber es ist eben auch unterschiedlich von den Kulturen, zum Beispiel bei den Mosu, weil du das angesprochen hast, bleiben auch die Söhne im Haus, ja. Das heißt, die bleiben auch im Mutterclan. Bei den anderen Kulturen habe ich es anders erlebt, da zieht dann der Mann zur Frau. Also bei den Mosu gibt's ja, hat man eh schon wahrscheinlich öfters gehört, auch wenn man so meine Instagram-Stories sieht, die Besuchsbeziehungen, ja. Da kommt halt der Mann eigentlich zu Besuch zur Frau in der Nacht und hat eigentlich seine Aufgaben eben im Mutterclan, ja. Und dadurch sind eigentlich die biologischen Väter sind nicht so wichtig, sondern eher die Brüder der Frau, ja. Also die Kinder der Frau, also der Onkel hat quasi die tragende Rolle als Vater. Und
Und
das
die
ist so spannend.
Identifikation der biologischen Väter über ihre biologischen Kinder ist nicht so groß wie die Identifikation, oder sind es beides gleichwertige Kinder, also auch die Kinder der Schwester?
Also ich habe es ganz unterschiedlich erlebt. Also meistens gehen ja auch Beziehungen auseinander. Also ich habe auch mit jungen Menschen dann gesprochen. Und eben letztes Jahr im November war ich bei den Kasi in Indien. Und da habe ich eben auch viele junge Leute befragt. Und da hat mir eben der Sohn von einer Familie, wo ich gelebt habe, auch erzählt, er hat zwar einen biologischen Vater natürlich, aber der lebt sogar im gleichen Ort, aber er hat halt nicht so viel Kontakt zu ihm, weil für ihn eigentlich der Onkel so die präsente Person immer war, weil die halt immer eigentlich verantwortlich ist, auch für die Kinder der Schwestern. Und ich frage immer, weil man kann das ja oft selber gar nicht so glauben, weil es ja so
Genau,
ein anderes System ist. Und ja, und der hat mir das so geschildert auch.
Obwohl ja viele, also wenn man sich ja mit Matriarchat beschäftigt oder auch die Arbeiten von Heide Göttner Abendroth sich durchliest, geht man ja stark davon aus, dass matriarchale Familienstrukturen auch in Europa Standard waren oder ne, sich so ergeben haben. Daher kommt ja auch noch dieses Wort Oheim für den Mutterbruder, auch der halt auch immer so ein, ja, so eine Art zweiter Vater war oder jemand, der einfach als. Aber bevor ich das vergesse zu sagen, jeder, der jetzt zuhört, ja, weil manchmal hört man ja so im Hintergrund, ich kenne das ja selber von Podcasts hören oder bei so einer Diskussion, da guckt man sich jetzt nicht die ganze Zeit. Aber man kann zum Beispiel einen zweiten Tab aufmachen und sich dann mal deine Website angucken, während wir sprechen, bei mariahaas.at. Sage ich das richtig oder ist da noch ein Punkt zwischen Maria und
Nein,
Haas?
mariahaas.at,
Ja,
stimmt.
da sind diese wahnsinnig tollen Fotografien von die du gemacht hast.
Ja,
Und ich glaube,
danke.
das ist eigentlich würde ich selten dazu raten, jetzt mal auf eine andere Seite zu gucken, während wir sprechen. Wir sollen ja hier schön bei der Stange bleiben,
Das ist
aber
sehr nett
das
von
ist
dir.
so toll, weil wir erzählen das und das ist halt so toll, dass man das dazu dann auch sehen kann, bevor ich das jetzt irgendwie mühsam versuche, jetzt in so ein Video, in dieses Video hier reinzuschneiden, ja, weil dann ist es eigentlich schön, da auch nochmal so reinzuklicken und sich das anzugucken, weil die Bilder auch so für sich sprechen.
Ja,
Aber
danke.
ja, und sag mal, was erstmal würde mich interessieren, hat dich so fasziniert an matriarchalen Kulturen? Wie hast du davon erfahren? Und was war dann für dich der Grund, dass du gesagt hast, Moment, ich nehme jetzt meine Kamera und mache da mein eigenes Projekt draus, weil das ist so wichtig, das muss in die Welt.
Ja, das war schon ein bisschen ein Prozess, muss ich sagen. Also es gab ein ausschlaggebendes Erlebnis, das war eigentlich der Tod meiner Mutter. Also meine Mutter ist sehr schwer erkrankt. Sie war eigentlich im blühenden Leben. Sie war also ganz, ganz gut aussehend, frisch und alles. Und auf einmal war sie innerhalb von 2, 3 Monaten krank. Und ja, dann ist das halt schlagartig gegangen. Sie ist innerhalb eigentlich von 4, 5 Monaten ist sie dann, also dieser Prozess so vier Monate, ungefähr 5 Monate. Und dann ist sie gestorben. Und ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter und mich hat es damals wirklich aus der Bahn geworfen. Ja. Also ich war eigentlich extrem traurig, ja, und extrem berührt und extrem aus der Bahn eben. Und ich habe halt viel über unsere Familie auch nachgedacht und unsere ganzen Konstellationen. Und ich komme auch aus einer sehr großen Familie, aber sehr patriarchal strukturiert. Und all diese Dinge haben mich immer schon gestört und belastet. Und mit dem Tod meiner Mutter ist dann irgendwie noch einmal so die Suche gekommen. Ich möchte eigentlich mit meiner Fotografie, weil ich bin eigentlich seit ich 21 Jahre, also seit langer Zeit jetzt schon, Fotografin. Und ich wollte einfach. Ich habe ein Thema gesucht, was mich bewegt, was mich berührt, wo ich was bewirken kann, wo ich eine andere Perspektive aufzeige, wo ich für mich ein sinnvolles Thema finde. Und da habe ich halt begonnen zu recherchieren. Also so gesellschaftspolitische Themen haben mich prinzipiell schon immer interessiert und vor allem die Rolle der Frau in diesen Kulturen und Gesellschaften und das Reisen so und so auch. Und da bin ich irgendwie, ich kann es dir heute gar nicht mehr genau sagen. Es ist wirklich irgendwie zu mir gekommen, ja. Und das Thema ist mir irgendwie in den Schoß gefallen und dann habe ich halt begonnen zu recherchieren. Ah, Matriarchat, was ist das eigentlich genau? Und habe halt gelesen, gelesen, im Internet inhaliert, alles, was ich bekommen habe, Bücher bestellt und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, und auch natürlich Dr. Heidegöttner Abendroth Bücher gelesen, auch da angeschaut, was da alles gibt. Und ja, und dann habe ich eben begonnen, mir zu denken, naja, eigentlich, ich möchte wirklich dorthin reisen. Ich möchte sehen, funktionieren die Gesellschaften so, stimmt das, was in diesen Büchern steht und so weiter, ja. Weil die
Total,
Theorie ist das
ja.
eine und die Praxis und wie die Menschen leben, ist halt wieder mal etwas
Absolut.
anderes,
Das ist
ja.
echt. Und dann bist du dahin. Weil ich
Ja.
glaube, also das höre ich oft auch von Menschen, die in diesem Thema drin sind, Matriarchatsforschung oder auch diese weibliche Spiritualität, dass es ihnen oder für mich auch sehr viele Antworten gibt auf Lebensfragen, die du sonst in irgendwelchen spirituellen Ratgebern oder in feministischen Abhandlungen nicht bekommen würdest. Ja, das ist etwas. Ich hatte eines meiner ersten Podcast-Folgen, ich glaube Nummer 1 oder Nummer 2 war das, habe ich überhaupt, also das war auch der Grund, warum ich diesen Podcast aufgesetzt habe, war, dass ich vor ein paar Jahren ja mein Buch geschrieben habe, Undomestiziert. Und dafür habe ich einen Storytelling-Kurs besucht, also wie man schreibt. Und in diesem Kurs waren verschiedene Frauen, die ihre Geschichte schreiben wollten. Und wir haben dann so ein Coaching bekommen. Und dadurch sind natürlich auch Kontakte innerhalb des Kurses entstanden. Und da war die Mona. Namen kann ich ja sagen, weil ich habe später ein Interview mit ihr aufgenommen. Und die hatte diese Geschichte, die sie aufschreiben wollte in Bezug auf ihre Familie, weil sie ein sehr schwieriges Verhältnis hatte mit dem Vater, der im Grunde die ganze Familie betrogen hat und was wirklich traumatisch für die ganze Familie war und große Auswirkungen hatte auf das Schicksal der Mutter, auf die Geschwister, auf alles. Und mir ist das fast also im Gespräch dann so rausgerutscht und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich es schon bereut, weil ich wollte das nicht runter machen, Ich habe dann gesagt, naja, das ist der Grund, warum wir eigentlich ein Matriarchat brauchen. Ja, habe ich dann gesagt. Und ich habe noch, in dem Moment habe ich mir auf die Zunge gebissen und ich gedacht, na, das ist jetzt ein blöder Spruch vielleicht, ja. Und dann sagt sie, ja, genau, Nadine. Und darum bin ich auch ins Matriarchat gefahren und habe die Mosso besucht in China.
Wow,
Und ich so, oh
okay.
mein Gott, das ist nicht da. Ich so, was? Ja, das ist so von all den Sprüchen, die ich höre, wenn ich sage, oh, ich interessiere mich fürs Matriarchat. Und übrigens, im Matriarchat wäre das nicht passiert. Das ist so das Letzte, was Leute antworten würden. Aber, und dann habe ich mir gedacht, ey, weißt du was? Wann treffe ich denn mal jemanden, der im Matriarchat gelebt hat? Und dann habe ich daraus die Idee, die habe ich gedacht, okay, weißt du was? Ich mache jetzt hier. Ich probiere mal, ob ich das schaffe, einen Podcast aufzusetzen, weil dann
Jawohl.
habe ich einen Grund, ein Interview mit dir zu machen. Ja, das ist super spannend. Aber so ist das auch gekommen, weil das
Ja,
ist,
schön.
ja.
Ja.
Und sag mal, mit dem Musso People hast du angefangen, ja?
Genau, ja. Das war meine erste Reise, genau.
Und ich meine, da fährt man ja nicht einfach hin und sagt Hallihallo, musst du da irgendwie anmelden oder wie nimmt man Kontakt mit den Leuten auf? Ich meine, die wollen sich da ja auch nicht wie so eine Touristenattraktion fühlen, ne? Wie so kleine Papageien, die man da besucht, oder?
Nein, also ich, wie soll ich sagen, ich reise halt dann immer so in einen Ort. Eben dort ist es halt der Lugosee, ist halt so ein großer See, wirklich schöner See, wo es auch so einen großen Berg, den quasi den Mutterberg gibt, den sie auch Mutterberg nennen. Und so eine wunderschöne Landschaft. Dort schaue ich halt dann, versuche mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dann bin ich halt so ins Landes, also so ein bisschen mehr in die Berge abseits vom Lugosee gereist. Ich miete mir meistens ein Auto, schaue, dass mich jemand führt, der auch übersetzen kann und so weiter. Also so eine kleine, baue mir immer ein bisschen so eine kleines Team auf. Und mit den Leuten gehe ich dann, fahre ich dann und wo es mir gefällt, wo es mich hinzieht, wo ich was sehe. Also es ist sehr intuitiv. Ich fahre wohin, dann sehe ich was, dann sage ich, okay, bleiben wir da mal stehen, dann gehe ich spazieren, schaue, ob ich Leute antreffe und so weiter. Und es ist überraschend, es ist eigentlich für mich ganz selten passiert, dass jemand einfach Nein gesagt hat, ja. Es ist irgendwie, es passiert einfach und man kommt ins Gespräch und dann wird man eingeladen oft. Ich habe auch oft einfach auch Geschenke mit, wo ich weiß, die Leute freuen sich auch über, dass es sich mal gibt. Zum Beispiel gibt es immer gewisse Dinge, die man mitbringt in gewissen Ländern, ja. Da gibt es auch so Rituale, was nimmt man mit, wenn man eingeladen ist und so. Und das war halt bei den Moso, waren das immer zwei so Riesensäcke. Da habe ich immer voll gepackt mit allen möglichen Nudeln, Reis, Lebensmittel, auch Spirituosen und was auch immer. Das hat man mir halt dann dort erzählt, dass sich die Leute darüber freuen. Ja, und dann habe ich das dann auch mitgebracht, wenn ich wo eingeladen war. Und so ist das eine ergibt dann auch das andere bei mir immer, weil die Leute, also sie merken halt mein starkes Interesse wirklich an der Kultur, weil ich komme nicht und mache ein Foto, sondern ich rede halt wirklich mit den Menschen lange und versuche das alles zu verstehen und sie auch, frage sie eben vieles und erzähle auch von mir einiges, also was ich halt mache, was so meine, aus meiner Erlebniswelt und so weiter. Und dadurch, also sie sind ja extrem gastfreundlich, ja. Also so ergibt das eine das andere, dann wird man auch vielleicht zur Cousine oder zum Cousin oder irgendwo anders noch hin eingeladen. Also ja.
Wie wird denn Spiritualität gelebt? Also ich meine, bei der Minangkabau ist ja trotzdem der Islam,
Ja.
da denkt man ja, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen, ja? Also Islam und Matriarchat, wie geht das?
Ja.
Und ansonsten habe ich immer die Vorstellung, dass diese matriarchalen Gesellschaften nichts mit abrahamitischen Religionen zu tun haben. Wie erlebst du das? Was ist da der Kern?
Also bei den Mosu wiederum habe ich sehr im Alltag miterlebt. Also da gibt es eben diese Rituale, dass man gleich einmal so den ersten Bissen ans Herdfeuer legt, wenn gekocht wird und man isst, setzt sich dann zusammen. Da gibt man mal gleich einmal den Ahnen, einmal den ersten Bissen. Und dann auch in der Früh habe ich oft die Frau beobachtet, wie sie rausgeht. Also ich bin oft sehr früh aufgestanden, habe halt geschaut, was passiert so im Hof, weil die leben ja in großen Vierkanthöfen zusammen. Und dann ist sie mal schon rausgegangen und hat geräuchert und hat da so einen kleinen Schrein gehabt und hat gesungen. Also da habe ich es so sehr im Alltag integriert gesehen und eigentlich, dort ist halt der Buddhismus auch, der auch beeinflusst. Also ich war ja dann noch einmal dort letztes Jahr auch im Frühling und da habe ich gemerkt, okay, der Buddhismus zieht schon mehr rein, ja. Weil da gab es dann auch jemanden, der gestorben ist und da waren ganz viele buddhistische Rituale in dem Haus, ja, da war ich dann auch dabei. Also du hast immer die Weltreligionen, die Einfluss nehmen. Bei den
Ja.
Kasi zum Beispiel ist es das Christentum extrem, ja. Also gibt
Bei
es
den
auch
Kasi.
bei den Kasi, ja. Also im Meghalaya ist sehr, sehr viel Einfluss vom Christentum und eben, wie du sagst, bei den Minangkabau, der Islam, wo man sich ja noch weniger vorstellen kann. Aber es ist auch so, dass sie in die Moschee gehen, sie beten auch. Also das ist schon ein Einfluss, ein großer. Aber trotzdem, ich habe das halt dann auch versucht zu erfragen, trotzdem interpretieren sie anders, ja. Also sie sind trotzdem gleichgestellt, ja, also Mann, Frau. Und die Frau nimmt dort, und es geht dort auch alles in der weiblichen Linie weiter. Und die Frau ist eigentlich auch dort das Herz der Familie. Also.
Es ist schwierig, sich so reinzudenken von außen, weil man denkt sich, also das höre ich oft auch, ja, wenn es gleichgestellt ist, dann wieso heißt es Matriarchat, ja? Oder warum, wenn gleich ist, wieso dann Mütter im Zentrum? Und ich glaube, was viele unterschätzen, und das ist echt auch ein wichtiger Punkt, und mich würde deine Haltung dazu auch mal interessieren, ist ja die Tatsache, dass die Mutterschaft nicht bewiesen werden muss. Also die Mutter ist ja immer sicher. Und Heide Göttner Abendroth übersetzt das Matriarchat ja auch als Mutter, als Ursprung, Mater Arche, und nicht Arche als Herrschaft, wo sich ja auch immer wieder Leute darüber streiten, wo ich denke, wie kann man sich darüber streiten, weil das eine erklärt
Am
eigentlich
Anfang,
das
ne?
Prinzip des Patriarchats und das andere ist einfach nur eine Interpretation. Und natürlich, wenn die Vaterstammeslinie maßgeblich ist, wenn die Erblinie über Sohn und Vater geht, dann ist gezwungenermaßen die Sexualität der Frau ja nicht mehr frei. Ja, die untersteht ja der Kontrolle des Mannes, damit der Mann sicher sein kann, wer sein leiblicher Sohn ist. Und das ändert halt alles in der ganzen Gesellschaftsstruktur. Und das ist im Grunde der Kern des Matriarchats, da wo eine Frau ihren Liebhaber frei wählen kann, unabhängig davon, ob dieser Liebhaber sie versorgt oder nicht, oder ob die Nachkommen versorgt sind, weil das ist ja unser
Das ist der große.
Prinzip, das ist ja unser Prinzip, wir können es uns ja gar nicht anders vorstellen. Wir können ja überhaupt nicht anders vorstellen, als der Vater, wir lernen einen Mann kennen und dann heiraten wir und dann versorgt der uns, ja, oder im Zweifel gehen beide arbeiten, aber da ist trotzdem immer, weil es eh schon eine Kleinfamilie ist, sind ja große Abhängigkeiten da. Man kommt ja dann schon gar nicht mehr raus aus der Nummer. Und das ist im Grunde so ein Kern, der uns ganz schnell in so einen Käfig auch sperrt und große Belastungen auch, gerade den Müttern, große Belastungen schafft, weil man hat nicht mehr den Clan, man hat nicht mehr
Ja, diese
diesen
Unterstützung
Ja,
auch. Ne?
ja, ja.
Ja.
Wie siehst du das? Also ist das für dich auch so ein Kernthema? Also sagen viele
Ja,
zu.
also was ganz wichtig ist, dass eben, es klingt natürlich für uns sehr abstrakt, dass der biologische Vater jetzt nicht so die Hauptrolle spielt, weil das einfach auch bei uns nicht, kann sich niemand vorstellen, ja. Und dort ist es halt wirklich so, dass man das auch mitbekommt, dass eigentlich die Brüder, also die ganze Mutterclan eigentlich so einen großen Zusammenhalt hat. Dass zum Beispiel, auch wenn zum Beispiel bei den Kasi, wenn man sagt, okay, dort lebt der Bruder nicht mehr mit der Schwester, ja, trotzdem kommt der immer wieder vorbei. Also der kommt einfach auf Besuch. Also ich war eine Woche bei einer Familie und der ist jeden Tag irgendwann einmal vorbeigekommen, und die Schwestern, dort waren 5 Schwestern in unterschiedlichen Häusern rundherum, haben sie gelebt, hat sie besucht, ja. Also, und auch dieser Sohn eben hat mir dann auch erzählt, das ist quasi sein Vater, ja. Und dieses ganze Konstrukt, dass eigentlich eben die Paarbeziehung nicht die Hauptrolle hat, jetzt was Versorgung, also auch emotionale Versorgung sowie auch leibliche Versorgung nicht die Hauptrolle spielt, sondern eben dieser Mutterclan, diese Familienstruktur, wo eben der Mutterclan in einem System ist und die dann auch nicht in eine Abhängigkeit geraten von einem Mann und so weiter, ja. Also ich finde, das ist sehr wertvoll, weil
Ja.
wir können es uns noch nicht so gut vorstellen, aber das wäre so ein Switch, ja, wenn das sich ändern würde.
Das bedeutet auch, dass Frauen, die Kinder von mehreren Vätern haben, nicht stigmatisiert
Nein,
sind. Ja, sondern
nein. Also wie gesagt, in der einen Familie, die hat auch zwei Kinder nur gehabt. Ist auch selten, meistens sind es mehr Kinder. Aber da waren auch zwei unterschiedliche Väter und es war überhaupt kein Thema. Also sie hat doch auch drüber geredet oder so. Das einzige Thema, was halt nicht so offen, wo ich drauf gekommen bin, was nicht so offen besprochen wird, ist Sexualität. Ja. Also das ist schon eher so ein
interessant. Man
zurückhaltendes
würde ja
Thema.
eigentlich meinen, dass dort, dadurch, dass das auch nicht gekoppelt ist
Ja.
nur mit jemandem, der dich auch heiratet, oder du musst als Jungfrau in die Ehe gehen oder bla bla bla, dass sie da vielleicht freier sind. Ach, interessant. Aber die Sexualität spielt sich dann entweder im Haus des Mannes ab oder im Haus von der Frau. Aber man wohnt ja nicht zusammen. Man hat ja auch kein
Also
Ehebett,
bei
ne?
den Moso wohnen sie nicht zusammen. Die anderen wohnen
Ah
schon
ja.
oft zusammen. Aber trotzdem, ich habe auch Männer befragt, was ist eigentlich dein Zuhause? Weil man sagt ja oft auch, der Mann ist
Ja.
eigentlich Gast, auch wenn er bei der Frau
Ja,
lebt. Ja?
ja, ja.
Er ist Gast, weil er, aber nicht im Negativen gesehen. Oder nur, dass er nimmt, was er kriegt oder wie auch immer, sondern er hat eben seine wirkliche Aufgabe, ist immer im Mutterclan. Auch wenn er bei der Frau lebt, ist sein erstes Zuhause das Mutterhaus. Dort hat er wirklich seine Verantwortungen und seine Dinge, die er eben tut, was weiß ich, welche Berufe auch ausgeübt werden, wo er auch das Geld hinbringt. Und die Frau, die er wiederum, die hat ja auch Brüder, die das machen. Also das ist ja, man
Ja,
muss sich
ja.
das so vorstellen, ja.
Aber das bedeutet auch, und das ist auch etwas, was uns für uns absolut ganz im Gegensatz zu unserer kapitalistischen Kultur steht, ist diese Attraktivität, die steigt, je reicher oder je mächtiger ein Mann ist. Ja, also die sexuelle Attraktivität für eine Frau oder für eine Partnerin, weil
Ja.
das entfällt, ja. Ja, der
Ja.
Mann und die Frau, die können sich ja also idealisiert stelle ich mir das vor, rein menschlich begegnen. Also
Ja.
ohne zu gucken, mal, kann ich es mir überhaupt leisten, mit so einem armen Schlucker wie mit dir zusammen sein, ja, oder so. Das entfällt
Ja.
ja.
Ja, na, das entfällt. Es ist auch so, das wurde mir auch oft erzählt, dass eigentlich so diese Angeberei bei Männern oder dieses Status oder
Ja.
also das schöne Auto oder was auch immer, ja, was
Ja,
halt
ja.
so einen Stellenwert in unserer westlichen Gesellschaft oft hat, dass das dort eigentlich verpönt ist, ja. Also der Mann hat eigentlich, wo ich auch immer wieder auf Widerstand natürlich bei Männern, auch so mütterliche Werte, ja. Also diese Dinge werden geschätzt an Männern, das Unterstützende, das Fürsorgliche, ja, also nicht dieses nach
Aber
außen hin Geld
was
und
würde man
Fahren.
denn trotzdem als männliche Eigenschaft sehen bei diesen Männern, bei diesen matriarchalen Männern? Also die sind ja trotzdem Männer, nehme ich an, so auch
Ja,
mit
ja.
Unterschieden, was die Frau angeht.
Ja, also ich denke eben wirklich, wie gesagt, ja, also diese unterstützende Haltung, eben angeblich eben nicht dieses Angeberische, also Angeber, also ich habe es dort auch nicht bemerkt, ja. Einfach, ich glaube, es ist so eine natürliche Begegnung, ja. Also mir kommt das so vor, es ist jetzt nicht so, es ist subtiler, ja. Es
Ja,
ist
ja, ja,
irgendwie so
ja, ja,
subtiler vom
ja.
Gefühl her. Ich kann es jetzt nicht so gut ausdrücken, aber irgendwie, so wenn ich mich da reinversetze wieder in diese Welten, dann ist es irgendwie,
Ich denke,
passiert
ja.
das, ja.
Also ich habe ja oft dieses Gespräch auch, wo Männer sich dann erstmal aufregen, weil sie dann hören, dass ihre Vaterschaft unrelevant ist, wenn die
Ja.
furchtbar, ja,
Ja.
dann auch dieses, ja, bei der Mutter leben, ganz grau, also im Grunde genommen grauenhaft.
Ja.
Auf der anderen Seite erleben wir ja gerade eine Welle von Loneliness Epidemie, wo alle sagen, wo sind die Frauen? Oder es ist die Emanzipation schuld? Die Männer sind alle einsam, weil die Frauen jetzt so hohen Anspruch haben und überhaupt, das ist alles ganz schlimm, dass wir jetzt keine vernünftigen Frauen mehr haben, die in ihrer weiblichen Energie sind. Und ich denke mir so, na ja, dann wäre das Matriarchat schon eine gute Sache für jeden einzelnen Mann, der so lonely ist, weil zumindest hat er da eine gute weibliche Energie, ja, Familie,
Ja.
die die da schalten und walten und wo er da sich einfach mal reinsetzen kann. Und selbst wenn es nur darum geht, einfach mal zu gucken, wie die Frauen das irgendwie handeln mit den Kindern oder mit dem Kochen. Also allein das reicht ja oft den Männern auch schon mal so ein bisschen, sich runter zu regulieren, daran teilzunehmen an dieser Familie. Ich denke
Ja.
schon, dass auch Männer davon profitieren.
Auf jeden Fall. Also die Gemeinschaft ist wirklich dort, da profitiert jeder, ja. Also
Ja.
dieses gemeinschaftliche Denken, diese Gemeinschaft, dass sie auch viel zusammensitzen, viel gemeinsam am Abend, auch gemeinsam essen, gemeinsam arbeiten
Ja,
teilweise.
ja,
Natürlich,
ja,
manche haben
ja.
Jobs woanders, kommen dann erst am Abend und manche arbeiten gemeinsam am Feld. Also dieses gesamte eben. Man hat das Gefühl, jeder unterstützt jeden, ja. Und es ist
Gemeinschaft.
eben niemand einsam, ja. Also ich kann es jetzt natürlich nicht hundertprozentig sagen.
Nee,
Es
ich
gibt immer
weiß.
Ausnahmen, ja.
Und
Aber
das
so
ist
im
ja
Grundkonstrukt,
zutiefst weiblich. Es ist halt sehr eine weibliche Eigenschaft, dass wir uns auch verbinden wollen oder dass wir
ja.
Tiefgang suchen, auch in unserer Arbeit und nicht nur Befehlsausführung oder Leistung bringen oder Konkurrenzkampf. Das sind so Sachen, da fühlen wir uns ja sowieso schon als Frauen nicht beheimatet in dieser Welt. Und das wird ja gerne auch mal als sehr männlich charakterisiert.
Ja,
Aber
das
was
ist mir auch
sagen, ja?
aufgefallen, entschuldige, es ist
Nee,
mir auch
so.
aufgefallen, weil du sagst Konkurrenzkampf, ja. Die Frauen sind einfach viel natürlicher miteinander, ja. Also es ist irgendwie so ein, natürlich sind sie oft auch Familie und
Ja,
Schwestern
ja,
und Cousins,
ja, ja.
Cousinen und so weiter, ja. Aber es gibt diesen Konkurrenzkampf in dem Sinn, habe ich das nicht so erlebt, ja.
Ja,
Also
weil es
dieses
ist.
Unterstützende, auch Frauen unterstützen sich gegenseitig, das
Ja.
finde ich auch so wertvoll, ja.
Das
Einmal
ist.
kocht die eine, dann kocht die andere, dann kommt die wieder her und bringt irgendwas mit. Also das ist so ein natürliches Kommen und Gehen und Miteinander und dann wieder auseinander und irgendwie, das war schön zu beobachten für mich eben, wie ich da so
Die
mehrere
Gemeinschaft,
Tage
ja.
verbracht habe, ja.
Ist das aber auch, wie sind matriarchale Gesellschaften automatisch indigene Gesellschaften noch oder ist ein Teil auch von, ich sag mal, Computer, Auto, Internet, modernes Arbeiten, Anschluss an die Städte, ist das irgendwo schon
Ja, schon.
integriert? Geht.
Ja. Also zum Beispiel eben in Meghalaya, die Khasi, da gibt es ja auch die Hauptstadt Shillong. Also dort gibt es natürlich auch unterschiedliche Gruppierungen von Menschen, aber dort leben eben auch die Khasi. Und es ist natürlich in der Stadt, das ganze System wahrscheinlich verändert sich dort auch schon und ist schon anders, aber es sind nicht nur Menschen, die jetzt nur am Land leben. Also sie leben auch in Städten, auch bei den Minangkabau in West-Sumatra, in Batang ist die Hauptstadt. Dort gibt es auch einige, also Minangkabau, die dort leben, ja.
Und wie nehmen Sie sich denn selber wahr? Weil durch den Anschluss an die Welt, durch Film, Fernsehen, alle Einflüsse, die man bekommt, die einen ja auch immer wieder vorkauen, wie das perfekte Leben zu sein hat. Hier Vater, Mutter, Kind, die Prinzessin wird erlöst, da kommt der Retter und so weiter. Es wird ja, also man wird ja bombardiert und merkt man, also auf einmal kommt ja auch ein Bewusstsein dafür, dass man selber ja eigentlich anders lebt. Wie gehen diese Kulturen damit um?
Ja, also ich kann es nur so sagen, wie ich's erzählt bekommen habe. Allgemein ist es schon so, dass sie eine sehr starke Struktur haben, ja. Und die Leute werden natürlich auch sehr beeinflusst, gerade wenn du in der Nähe einer Stadt lebst, ja. Weil auch Social Media und das Internet und das alles spielt halt wirklich eine große Rolle. Und aber trotzdem wissen sie eigentlich, dass ihre Kultur wertvoll ist. Und das ist ja auch so noch ihnen so eigentlich ihre Kultur, ja. Also das ist nicht so leicht, dass dann auch wieder. Ich meine, es haben eh viele versucht, das auszulöschen, ja, zum Beispiel bei den Mosso in den 50er
Ja.
Jahren oder wie auch immer. Also die sind ja immer eigentlich bedrängt worden von unterschiedlichen Regimen. Aber ja, aber sie haben eben schon diese starke Struktur. Aber was ich schon beobachtet habe, ist, dass eben die Jugend schon sehr beeinflusst wird, eben über diese Social Media. Und die Jugend sich schon, mir hat eben auch ein junger Mann erzählt und auch eine junge Frau, sie schauen sich das natürlich an. Und wenn ich dann frage, na, wie findest du das? Sagt sie, na ja, eigentlich, ja, ist schön, aber ihre Kultur ist halt anders. Also sie sehen da schon den Unterschied und schätzen schon auch ihre Kultur und sind halt mit der noch sehr verbunden und verstrickt, weil es halt schon sehr familiär alles ist und da große Verbundenheit auch da ist. Aber ich glaube, es gibt viele Beeinflussungen und auch dadurch wird sich da schon was verändern. Glaube ich schon.
Und sag mal, charakteristisch für das Matriarchat ist nicht nur diese Paarbeziehungen, sondern wir haben auch eine Vererbung von Mutter auf die Tochter. Also es wird auf die Tochterlinie vererbt. Auch der Name, gibt es sowas wie Nachnamen oder?
Ja, auch der
Ja,
Name
auch
angeblich,
der
ja.
Name.
Ja.
Und wie laufen Entscheidungen ab innerhalb des Dorfes? Gibt es da wie so kleine ja, Ratssitzungen? Also, weil es heißt ja, wenn die Großmutter, ne, ist ja so die Autorität, aber wie ist das eingebettet? Also gibt es da ein System? Ist dann die Oma immer, hält die einmal in der Woche Rat mit so einer Pfeife oder wie passiert das?
Na, ich glaube, also Rat wird halt gehalten, wenn es irgendwelche Entscheidungen geben muss oder wenn es Probleme gibt, vielleicht Konflikte gibt. Die werden halt dann eigentlich in der Familie zuerst besprochen. Und dann gibt es eben so einen Dorfrat auch und das wird halt dann und ein Regionalrat. Aber da war ich ehrlich gesagt nie in dem Sinn dabei, ja. Nur angeblich, also es geht halt um Konsensfindung. Jeder hat seine Stimme. In der Familie auch, jung, alt, alles wird irgendwie da mal gesammelt, ganzen Meinungen und dann wird halt beschlossen. Und dann gibt es meistens, und das ist meistens auch der Mann, der dann nach außen geht, wieder in den nächsten, zum Beispiel Dorfrat und kommt mit, wenn es um ein regionales Thema geht, ein Dorfthema halt dann mit der Meinung dieses Clans dorthin. Und so kommen halt aus den unterschiedlichen Clans dann wieder in den Dorfrat eben die einzelnen Menschen, die aber jetzt nicht ihre Meinung vertreten, sondern die Meinung des Clans. Also die finden einen Konsens und der wird dann durch eine Person oder zwei Personen, manchmal meistens ein Mann angeblich, aber es kann auch eine Frau sein, habe ich jetzt auch erfahren, nach außen getragen und dahin gebracht. Und dann wird es eben vom Dorf, geht es dann weiter in die Region, wenn da irgendwelche Themen sind, politische Themen zu Entscheidungen sind, Entscheidungen zu treffen sind. Dann passiert dort das Gleiche. Dann werden die dann, tragen die das wieder in die Familie zurück, dann wird das wieder besprochen, kommen die wieder. Also es ist ein sehr mobiles und also bis der Konsens wahrscheinlich gefunden wird, ist schon ein Zeitaufwand auch, ne?
Ja, also
Aber es
du.
vertreten halt dann alle diese Sache, ja? Und insofern gibt es ja nicht da wieder so dieses unterschiedliche Streitereien.
Sag mal, noch eine Frage habe ich, weil hier das kollektive Kindererziehen, auch wenn der Bruder jetzt diese Vaterrolle übernimmt, aber wie läuft es im Alltag ab? Weil die Frauen müssen ja unglaublich viel auch arbeiten. Ich meine, es sind ja eigentlich auch alles, die ganze Familie hat ja jetzt keinen männlichen Versorger, also sondern die Kindererziehung bleibt ja dann doch auch bei den Frauen und auch gleichzeitig auch die Erwerbstätigkeit oder ist man dann abhängig von den Brüdern, die dann das Geld nach Hause bringen? Wie läuft es ab?
Also eigentlich ist es sehr gemischt. Also manchmal, also zum Beispiel bei dem Mosso war ich oft auch mit, wie sie am Feld gearbeitet haben. Da kommen halt dann auch die Kinder mit. Auch bei den Kasi jetzt im November, wie ich dort war, sind halt dann die Kinder dabei. Und es ist nicht so, dass dann eigentlich eine Frau mit den Kindern zu Hause bleibt, sondern die sind einfach integriert, wenn sie noch klein sind natürlich. Oder sie haben sie am Rücken oder wie auch immer, ja. In Städten ist die Struktur wahrscheinlich dann schon wieder eine andere, aber wie ich es erlebt habe, war es einfach wirklich so, die waren dabei. Und dadurch, dann, wenn sie in den Schulalter kommen, sind sie halt dann auch in der Schule, ja, also so mit 6 Jahren.
Das betraue ich auch ein Stück weit, dass wir keine ja, wie soll ich sagen, Erwerbsgesellschaft geschaffen haben, in der Kinder einfacher zu integrieren sind. Ja, weil das ist oft da auch etwas, was, es gibt ja diese Tradwife-Geschichten, ja, und auch irgend, und da denke ich mir, die Tradwives gab es nie. Also früher haben Frauen gearbeitet, eigentlich immer mitgearbeitet, das hätte man sich gar nicht leisten können, die Frau da irgendwie zu Hause sitzen zu lassen. Die Frauen haben immer gearbeitet, halt aber in der Nähe des Hauses gearbeitet, ne, auf dem Feld oder Kaufladen oder ein Handwerk Betrieb geführt. mitgearbeitet und da konnte man die Kinder integrieren. Und das ist heute fast nicht mehr möglich, besonders auch, weil die meisten arbeiten dann doch sehr abstrakt oder intellektuell und nicht mehr handwerklich sind. Und wenn sie handwerklich sind, dann auch so komplex mit so gefährlichen Maschinen und auch mit der Komplexität der Sicherheitsvorkehrungen, dass du da unmöglich Kinder kannst rumlaufen lassen. Also das ist schon ein bisschen Fortschritt, aber immer auch zum Preis einer gewissen Entmenschlichung, die dahin begründet ist, dass wir uns wieder trennen müssen, damit der Fortschritt besser funktioniert. Alles wird so zersplittert und
Ja,
dahin
das
gesteckt, wo es
Natürliche
dann,
eigentlich wird
ja,
auch
das
zersplittert, ja.
Miteinander, das miteinander Verbundene und auch, was du sagst, ne, dieses die Spiritualität im Alltag und das ist auch etwas, was uns was im Grunde genommen in patriarchalen Kulturen die Spiritualität, die findet da und da statt oder dann gibt es gewisse Rituale, die machst du so und da in die Richtung beten, das darfst du essen, das ist der Zeitplan und ne, aber das in das Handwerk zu integrieren, die Dankbarkeit ich schon beim Kochen oder beim, ne, oder für die Ahnen ein Gedeck aufzutischen. Und wir, ja, das ist schon eigentlich etwas, was uns verloren gegangen ist. Und das Vakuum spüren wir heute und dann, ja, stehen da und überlegen, was machen wir jetzt, ja. Und wir merken aber nicht, dass es am System liegt und nicht an uns, dass wir nicht genug meditiert haben oder so. Sondern
Ich glaube, die Sehnsucht ist ja so und so bei vielen Menschen da nach mehr Verbundenheit, nach mehr Tiefe, nach mehr Zusammenhalt auch, ja. Also diese vielen Single-Haushalte und dieses nur aufs Individuum schauen, das ist ja schön und gut, finde ich. Ich bin ja auch so aufgewachsen und schätze das auch sehr, ja. Aber wenn man dann so diese Gemeinschaft spürt und sieht, dann das hat so einen großen Wert, das finde ich schon wirklich, wirklich schön.
Das ist auch
Ja,
toll.
und unterstützend. Also ich würde mir für meine Tochter wünschen, ich habe ja auch eine Tochter, wenn sie Kinder kriegt, dass das irgendwie so einfacher ist. Ja, und ich überlege mir schon, wie können wir das machen? Wie können wir das irgendwie in die Welt tragen, dass das oder dass sie das
Also,
auch will, weil
das
sie das auch.
überlege ich halt auch, weil ich meine, die Bildbänder, auch weil deine Arbeiten, die Bilder, ich kann das ja hier auch nur noch mal empfehlen, da noch mal reinzuschauen. Das ist schon sehr inspirierend, aber die Frage kommt auf, wie man das in unser modernes Leben zurückdrehen kann ein Stück. Aber mir hat vor kurzem eine Freundin weitergeleitet, dass es in China, man höre und staune, so ein Trend gibt, war so eine kleine Fernsehsendung und das hat man mir weitergeleitet. Man hat gedacht, man wusste, ich würde mich dafür interessieren, ja.
Ja, sehr
Und dann,
schön.
und das war, gerade in China sind alleinstehende Mütter sehr stigmatisiert, ja, so. Also ich meine, ist auch ein Riesenland. Ich denke immer, es ist vielleicht auch von Ort zu Ort unterschiedlich, ne. Ich sag nur matriarchale Kulturen der Mosso. Aber es gibt eine Initiative in China, ich weiß aber jetzt nicht mehr, welcher Ort und welches Gebiet, wo sich alleinerziehende Mütter zusammentun zu Kommunen und die Kinder im Kollektiv erziehen. Und diese Mütter sind aber teilweise hochrangige Managerinnen, Unternehmerinnen. Und es war interessant, also man denkt sich so,
Oh,
oh,
kriege
so
ich
ein sozialer
Gänsehaut.
Brennpunkt, so ein bisschen mexikanische Favelas, jetzt müssen sie sich da zusammen, ja, die Teppiche weben, damit die Kinder, nee, das war richtig geil zu sehen, wie diese erfolgreich, die haben das total geil durchgeplant, alles, tok, 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 tok. Und dann hat man sie interviewt, wie das so für sie ist und so, na, jetzt alleinerziehende Mütter und der Alltag. Und dann guckt die Frau in die Kamera und sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben so glücklich sein werde, so
Nicht
glücklich
schön.
sein kann. Dann kann man so, ja.
Das ist spannend.
Ich habe
Ja,
ja, dass das.
vielleicht kannst du mir das
Ja,
weiterschicken,
ich
damit
guck
ich
noch mal. Ich
das,
muss mal gucken, wer mir das geschickt hat.
wenn du es findest noch.
Ja, das schicke ich dir. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Von daher, ja, jetzt sind wir ja schon fast eine Stunde am Plaudern. Maria, sag mir mal kurz. Dein erstes und dein zweiter Band, mit welchen Völkern befassen sie sich? Ist das ein reiner Bildband? Kann man auch ein bisschen, dann erfährt man auch etwas, sind da auch Geschichten drin? Sag mir doch noch,
Ja,
zeig mir doch noch mal
willst du
ganz.
sehen, das ist mein erster.
Ja.
Also es sind natürlich, es sind sehr viele
Bilder, aber
Fotografien
toll.
drinnen, viele Fotografien, aber auch immer wieder, also am Anfang so und so Erklärungstexte übers Matriarchat, über matrilineare Kulturen, viele Fotos. Eben und im ersten Band sind eben die Mosso, die Khasi und die Minangkabau. Das sind ja so die drei größten
Ja.
matriarchalen Kulturen. Und dann habe ich eben den zweiten Band, den habe ich noch im Hardcover. Den ersten habe ich ja jetzt eigentlich im Moment nur im Softcover. Ich werde oft gefragt, ob ich es wieder im Hardcover auflege.
Als Coffee Table Book, ne? Dann ist
Ja,
das ein bisschen
habe ich schon
schick.
gehabt. Es sind schon zwei Auflagen verkauft, aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich es noch einmal im Hardcover mache. Aber das ist das zweite. Band
Toll.
zwei, das ist eben eine Bijago-Frau von Westafrika.
Toll.
Und es sind eigentlich, wie gesagt, zum Beispiel hier siehst du, das sind die Uchitecas in Mexiko drinnen, die Bijagos Westafrika und auch die Bribri in Costa Rica. Das ist auch so eine spannende Gruppe. Und es gibt halt Texte über die Völker. Dann habe ich ja die Leute, wie gesagt, interviewt. Da gibt es dann manchmal so Zitate oder zu den Bildern, wo sie leben, was sie machen und so Geschichten dazu. Also es gibt schon Text auch. Also es ist jetzt nicht ein reiner Bildband, weil mir war schon wichtig, dass man auch
Ja,
eben die
ja.
Kultur mitbekommt. Aber die Bilder sollen schon sprechen. Es ist
Die
schon so eine eigene
sprechen
Sprache.
extrem. Und ich muss sagen, als Coffee Table Book, wenn Gäste kommen, ist das der ideale Trigger, um mal ein interessantes Gespräch
Ja,
zu eröffnen. Es
das
muss nicht
stimmt,
immer
ja.
das Bauhaus und Picasso, Bildband sein, ja.
Ja, also ich kenne einige Leute, die haben das wirklich so oben im Regal stehen und sie erzählen mir das auch genau, was du sagst. Das animiert die Leute. Aha, was ist
Was
das? Was
ist das? Ja,
bedeutet
und
das?
zack.
Und so weiter.
Ja. Weil
Ja.
es ist ja auch so, ne, wenn wir jetzt über das Matriarchat, nirgendwo kriege ich so viel Hasskommentare. Aber wenn du die Bilder auch dazu hast, das nimmt auch dieses intellektuelle Blabla daraus von diesem Gesellschaftskonstrukt, wo man ja jetzt erstmal, man sieht die Bilder, man sieht diese Gesichter, die Tiefe, diese Zufriedenheit, dieser Stolz. Und ja, das berührt einen dann schon. Und die sprechen auf einer anderen Ebene sprechen diese Bilder einen an, als durch so soziale Konzepte, die mir dann nochmal intellektuell durchdekliniert werden. Ne? Das ist schon
Ja.
nochmal wirklich eine tolle Arbeit, Maria.
Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Danke, dass du diese Arbeit für die Welt zur Verfügung stellst. Ja,
Sehr
es ist
gerne.
auch wirklich, da hast du auch Pionierarbeit geleistet. Und ich hoffe wirklich, dass damit noch einiges in Gang kommt, auch nicht nur durch deine Arbeit, aber ne, auch, dass wir über das Thema Matriarchat
Ja.
einfach mal unbefangener sprechen. Denn wir brauchen egalitäre Kulturen, aber dann müssen wir schauen, was ist die Wurzel eigentlich des Übels und an welcher
Ja.
Stelle leben wir in einem Konstrukt, was gegen unseren menschlichen Zyklus oder unser Menschsein eigentlich steht.
Ja, das Bewusstsein muss man irgendwie schärfen, ja. Also,
Ja.
wo wir
Ja.
überall patriarchale Strukturen haben, die sind ja so da, auch wenn sie manchmal versteckt sind noch. Also
Oh ja.
schon, sagen wir
Ja,
so.
ja.
Aber dass eben das Bewusstsein schaffen dafür, dass es immer andere Gesellschaften gibt, die das auch wirklich leben und
Das
diese
ist so. Es
gegeben
ist
haben.
total wichtig. Ich kann auch von meiner Seite es empfehlen, sich mit matriarchalen Kulturen, mit Matriarchat an sich zu befassen. Entlarvt so viele Probleme, die wir im Alltag haben und
Ja.
nimmt gleichzeitig so viel Schuld von unseren Schultern, wo wir denken, wir haben versagt. Wir haben versagt in der Kindererziehung. Wir haben versagt in der Ehe. Wir haben versagt irgendwie als leistungsorientierter Mensch. Weißt du, und dann merkt man eigentlich, ach so, hätte es auch laufen können. Und vielleicht ist es nicht mein Versagen oder meine Schuld, sondern vielleicht ist es eine systemische Es ist ein
Ja.
systemisches Problem.
Ja.
Und da geht es jetzt nicht darum, die Schuld jetzt so rein von sich zu schieben, aber zu
Ja.
schauen, wie kann es auch sein und welche Probleme hätte ich nicht, wenn gewisse Dinge außen anders wäre. Ja, das finde ich das Tröstende
Ja.
in dieser Gesellschaftsform.
Ja. Ja, voll
Also,
cool.
Maria, ich danke dir nochmal sehr. Schön, dass du da
Ich
warst. So,
danke dir,
und wir für
Nadine, für die
alles.
Einladung.
Genau, und das Buch, das bekommt man am besten direkt bei dir,
Ja,
ja?
direkt in meinem Shop. Also ich habe einen Online-Shop, mariahaas-shop.at. Und da kann
Genau.
man die Bücher bestellen und auch Poster. Ja, also.
Poster und Kunstdrucker, wenn man da ein bisschen
Ja,
matriarchale
Poster kann man
Energie
auch.
sich ins
Ja.
Wohnzimmer holen
Ja.
möchte, ja? Und die Beschreibung oder den Link direkt zum Shop, Den stecke ich auch noch mal in die Shownotes und in die Videobeschreibung.
Ja, super.
Und dann kann man da direkt draufklicken
Und
und sich.
Instagram vielleicht auch, weil da sieht man wirklich Videos, weil ich filme ja auch sehr viel
Das
auf meinen
kann, ja, und
Reisen.
die sind toll gemacht, die Videos. Die Videos
Ja,
sind toll
und
gemacht und dann bekommt man schon mal einen Einblick. Das
Eindruck,
ist
ja. Na,
@mariahaas.
maria.haas.foto mit PH diesmal.
Findet
Maria.haas.foto.
man dann
Ja.
auch schon, gibt nicht so,
Ja,
ah, es
oder?
gibt einige Maria Haas, ich habe eben noch mal
Ja. Viele, es
gegoogelt.
gibt viele, ja. Ich meine, auf Instagram weiß ich nicht, habe ich selber noch
Ich
nicht
habe die, doch,
geschaut,
es
aber
gibt auch viele
ja.
auf Instagram, aber man erkennt dich dann auch schnell. Ja, also, okay, ist diese Maria Haas, die nicht mit angeklebten Wimpern im Bikini im Vorfoto,
Wo die alten Frauen im
das
Zentrum
ist nicht, das
stehen.
macht die alten Frauen im Zentrum. Ja, diese Maria Haas, die müsst ihr anklicken. Ihr seht es dann schon, kann man nicht verwechseln.
Wo alle Frauen im Zentrum stehen,
Wo
sage
alle
ich.
Frauen im Zentrum
Ja,
stehen.
ja,
Ja, das ist es. Da geht es nämlich den Männern auch gut, weil wir bringen die
genau.
zur Welt. Ne? Muss man
Ja.
einfach mal sagen.
Super,
Ne?
so ist
Also,
das.
okay, also Maria, alles Gute für dich.
Du,
Und
ich danke dir, war schön mit dir zu reden.
ich habe mich
Danke
auch sehr
dir.
gefreut. Also,
Okay.
bis bald.
Alles Liebe. Ciao,
Tschüss,
Baba,
tschüss.
tschüss.
So, Aha-Momente über Aha-Momente, oder? Bei Maria Haas. Wenn ihr noch mal reinschauen möchtet ins YouTube, da seht ihr unsere Gesichter, ja, die ganze Aufzeichnung. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr kommentiert und abonniert. Ihr weiß ja Bescheid, wie das Ganze läuft. Ich mache das unentgeltlich, weil ich auch diese Message nach vorne bringen möchte. Aber trotzdem, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht beim Viva la Vulva Workshop sehen. Ich glaube, der kostet 39 € und dort zusammenkommen und uns vernetzen und uns inspirieren. Bis dahin erstmal alles Gute, bis zum nächsten Podcast und ja, ich verabschiede mich. Bis bald.
Das war's für heute bei Undomestiziert. Wenn dich die Folge inspiriert hat, dann lass gerne eine Bewertung da oder schick sie jemanden, der das auch hören sollte. Ein paar Sterne auf Spotify, Apple oder wo auch immer du gerade hörst, helfen dabei, dass der Podcast nicht im Algorithmus-Dschungel verloren geht. Ach, und falls du lieber guckst, statt nur hörst, viele Folgen gibt es jetzt auch auf YouTube mit Video. Der Kanal heißt Überraschung undomestiziert. Also bewerten, kommentieren, abonnieren. Du kennst das Spiel. Danke, dass du dabei warst.